freue mich auf das Gespräch mit Moritz Neumeier, einer der beliebtesten Stand-up-Comedians in Deutschland, Podcaster, Buchautor. Gebe aber zu, dass der Sprung jetzt ein bisschen schwierig ist.
Ist ein doller Sprung.
Müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir da hinkommen. Ich gehöre bestimmt zu denen, die uns zugeschaut haben, die gerade Tod erlebt haben in irgendeiner Form und bei dem Gespräch stellenweise gelitten haben, wirklich gelitten haben. Ich muss aber wirklich zugeben, dass Sie das toll gemacht haben. Sie wirkten überaus lebendig dabei.
Danke. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, der Sprung ist gar nicht so groß, weil das, was ich mache, in verschiedenen Formaten sitze ich und versuche, lustige Sachen zu erzählen. Aber bei mir und ich glaube, bei ganz vielen Menschen entsteht Humor aus so einem Gefühl von, da ist irgendwas, das ist eigentlich gar nicht lustig. Das ist irgendwas, was macht mir Angst oder das macht mich traurig oder das macht mich wütend. Und ich weiß nicht wirklich, wie ich damit umgehen kann. Und aus so einer Übersprungshandlung heraus versuche ich, irgendwas Lustiges zu finden, auch um dieses Thema auf Abstand zu halten. Und deswegen glaube ich, der Unterschied zwischen sich mit dem Tod beschäftigen und auf einer Bühne lustige Sachen über sich selbst erzählen, ist gar nicht so groß. Weil meine Themen sind Angst und Verzweiflung und Wut und Traurigkeit. Und bei den Menschen im Publikum auch. Aber für einen Abend versuchen wir zusammen darüber zu lachen.
Perfekter Bogen.
Ja. Als Bogen.
Und ist das dein eigener Kampf gewesen, Lebenskampf gegen Wut, Traurigkeit?
Ich merke das erst jetzt. Also ich bin als Mann sozialisiert. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Gefühle ich hatte oder habe. Ich merke das jetzt, seit ich aktiv in der Therapie das lerne. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich Humor dafür benutze, um das möglichst weit wegzuhalten. Weil das mein Mechanismus ist, das wegzuhalten. Aber ich habe damit auch Geld verdient, sehr männlich zu sein und keine Gefühle zu haben. Sonst wäre ich auch nicht so lustig, glaube ich.
Wobei hast du gelernt, sehr männlich? Also wo musstest du sehr männlich sein?
Ich glaube, jeder Mann lernt, sehr männlich sein zu müssen. Und männlich ist vor allem immer die Kontrolle über alles zu haben und nie, nie hilflos zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Gefühle machen dich hilflos, also hast du sie nicht. Außer Wut vielleicht noch. Und das
ist deine Erfahrung?
Das ist meine Erfahrung, ja.
Okay. Ich glaube, du qualifizierst dich gerade für den Film über Jungs und über Männer, ne? Und über Bilder und Erwartungen. Ja, als erster Gesprächsgast, ja. Von Sigrid und Walter.
Wir müssten dann noch
das Alter.
Ja, dann schminken wir das runter. Das
ist kein Problem.
Ja, er redet ja über seine Erfahrung als junger Mann.
Ja, sehr gut. Also.
Aber für die Recherche auf jeden Fall interessant.
Für die Recherche interessant.
Ja, da gibt es Experten.
Wann hast du denn gemerkt, dass du Menschen zum Lachen bringen kannst? Mit dem, was du da...
Ganz früh
nämlich?
Ja, ganz früh, ich würde sagen, spätestens mit 7, glaube ich.
Nee.
Ich glaube, doch mit 7 habe ich gemerkt, das ist so eine Verbindung auch zu Leuten. Also ich habe sofort gemerkt, wenn ich das mache, dann...
Kannst du dich an eine Szene, Begebenheit erinnern?
Ja, ich weiß, das, was man jetzt mit kleinen Kindern macht, dieses Versteckspielen, das ist eine Verbindung von mir zu einem Kind. Das ist aber auch eine Verbindung von einem Kind zu einem anderen Kind. Also ich habe da gemerkt, da hat ein sehr kleines Kind geweint. Ich weiß nicht, wie alt das Kind war. Und ich weiß, ich war gerade in der Schule, also vielleicht 6 oder 7. Und ich habe gemerkt, das Kind weint. Und dann habe ich das geschafft, dieses Kind zum Lachen zu bringen. Was für mich heißt, das Kind weint nicht mehr. Das ist ja nicht traurig mehr. Das ist ja jetzt anscheinend glücklich. Es lacht ja. Boah, und ich habe das geschafft. Also daran erinnere ich.
Großes Erfolgserlebnis.
Ja, für damals war die größte Errungenschaft meines bisherigen Lebens mit 7.
mich hat das am meisten beeindruckt, als du in einem Interview gesagt hast, du hast mit 14 schon Interviews mit dir selbst geführt. Ja. Wie ging das? Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, ich habe quasi...
Also in einer Rolle warst du ein Showmaster.
Ja, ich war du und ich zusammen. Ja.
Wie hörte sich das an?
Also ich wusste mit 14 noch nicht genau, was ich machen will, weil ich wusste nicht, dass man von Comedy leben kann. Ich wusste nur, ich muss irgendwas machen, was ganz, ganz viele Menschen sehen. Also egal, ich muss auf jeden Fall berühmt werden, das ist klar. Ich weiß noch nicht mit was. Viele Sachen klangen so anstrengend, Romane und so, das dauert. Und deswegen musste ich auch in meinen eigenen Interviews immer sehr vage bleiben. Also ich konnte ja nie sagen, wofür ich berühmt bin. Es ging dann viel darum, dass ich berühmt bin. Und da habe ich mir im Kopf die Frage gestellt, dann geantwortet und meinte, ja klar, aber ich bin immer noch, also ich gehe immer noch selber einkaufen, auf jeden Fall. Ja, also ich wollte mir war sehr wichtig, dass das möglichst viele Menschen sehen.
Das Thema begleitet mich sehr. Ich habe das bei vielen Menschen beobachtet, die berühmt geworden sind oder sehr bekannt, dass die es oft aus einem Defizit heraus tun.
Ja.
Und da würdest du voll zustimmen.
Sofort.
Was sagt der Psychologe?
Ich bin nur zu Wer wird Millionär damals, weil ich die Kohle wollte. Also wenn dann zu
das
wenig
war ein Unfall. Geld. Das war ein Unfall.
Ja, könnte man so sagen, aber eher Unfall als jetzt gewünscht. Wobei ich das spannend finde, weil ich das auch beobachte, wenn man auf der Bühne über die Defizite und das, was einen selber auch umtreibt, ehrlich spricht.
Aber die Frage ist ja, wenn du aus dem Defizit, ich nehme jetzt mal hypothetisch an, ja? Zum Beispiel, dass du in deiner eigenen Familie nicht genug Beachtung, nicht genug Wärme, nicht genug Liebe erfahren hast und dann auf die Bühne gehst und erfährst ganz viele Reaktionen, auch schöne, einen, die einem aufbauen. Hält dieses Gefühl lange an?
Nein. Das ist, glaube ich, ungefähr das wie mit dem Verliebtsein. Also am Anfang geht man auf eine Bühne und dann kriegt man Applaus und denkt, oh, so viel Bestätigung, die Leute lieben mich. Und jetzt werde ich gesehen. Und dann macht man das ein paar Mal und dann merkt man irgendwann, die Leute kennen mich ja gar nicht. Und ich die Leute ja auch nicht. Und dann ist es, glaube ich, eine Frage, wie schnell man sich das wirklich ehrlich anguckt. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, naja, das ist ein Loch, das kann ich damit nicht stopfen. Also da gibt es ja irgendwie eine Leere in mir, die kann ich damit nicht füllen. Es ist schon der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Aber also ich habe irgendwann gemerkt, was mir fällt, ist ja Selbstwertgefühl. Und das heißt ja Selbstwertgefühl und nicht Fremdwertgefühl. Ja. Das heißt, die Leute in so einem Saal können mir das nicht geben. Das muss ich mir selber geben. Aber diese Bestätigung, naja, Spaß macht sie trotzdem, bin ich ja ganz ehrlich.
Und hast du die Hoffnung, dass du mit den Jahren dieses Kind in dir irgendwann mal auch trösten und zufriedenstellen, satt machen kannst?
Deswegen gehe ich zu seinem Kollegen. Ja, also deswegen mache ich Therapie. Ja. Ja. Also das kann mir niemand, das kann mir kein Publikum geben. Das können mir auch meine alten Eltern nicht geben. Das kann ich versuchen, mir selber zu geben.
Und redest du mit deinen Eltern? Wissen die, dass dir was gefehlt hat?
Oh, die haben auch alle meine Interviews gehört und da habe ich viel drüber gesprochen. Ja, ich habe das schon angefangen irgendwann. Ich brauchte echt Mut dafür. Aber ja, ich habe denen irgendwann, glaube ich, schon deutlich mitgeteilt, was mir gefehlt hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, naja, also das sind meine Eltern. Die wollten das ja so gut machen, wie sie das konnten. Also die haben mir nicht mit Absicht gesagt, und dann gebe ich dir das nicht. Sondern die haben bestimmte Sachen selber nicht gelernt und haben das nicht beigebracht bekommen, haben das nicht nachgeholt. Also wie hätten die mir das geben können? Mhm. Alles, was ich machen kann, ist das nachzuholen, was mir fehlt. Das an meine Kinder weitergeben, um mir in 20 Jahren sagen zu lassen, was ich wiederum nicht geschafft habe, dem beizubringen, was sie dann ihren Kindern beibringen.
Das kommt,
denke ich auf jeden Fall, dass das kommt.
Also ich glaube, die Vorwürfe kriegt jeder ab, oder?
Ja.
Hast du das Gefühl, ein ganz passabler Vater zu sein?
Also, wenn ich das objektiv betrachte, ja. Da würde ich sagen, also ich glaube, ich gebe mir schon sehr viel Mühe. Also ich glaube, vorhin ist der Satz gefallen, Moritz Neumeier fühlt sich am wohlsten auf den großen Bühnen. Ja. Das ist großer Quatsch. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich zu Hause mit meinen Kindern habe und keine Termine sonst. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und ich arbeite sehr viel an mir selber, weil ich das an den Kindern auch weitergeben möchte. Mhm. Aber natürlich gibt es diesen selbstzerstörerischen Teil in mir, der sagt, naja, das machst du alles ganz toll. Aber letztens da, die Situation hast du nicht gemacht. Eigentlich bist du furchtbar.
Wenn du auf Tournee bist, eine lange Zeit weg.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass du dann ständig nach Hause fährst.
Gewaltig, so schlecht
Wissen. Ja. Machst du dich in deinen Shows eigentlich über alle lustig? Oder gibt es bestimmte Gruppen, die ganz weit oben stehen in der Beachtungsliste?
Ja, also ich mache mich vor allem nicht über... Also ich mache mich aus meiner Sicht lustig. Ich mache mich viel über Männer lustig, weil ich ein Mann bin. Ich mache mich viel über Väter lustig. Ich mache mich viel über Neonazis lustig, einfach weil ich denke, das ist eine der Sachen, die sie am meisten hassen, ist lächerlich gemacht zu werden, deswegen mache ich gerne. Aber es gibt ganz viele Sachen, es gibt ganz viele Menschen, über die mache ich mir nicht lustig, weil das nicht, also das ist nicht mein Stand. Ich mache mir nicht über Menschen, also es hat mir jemand gefragt, gibt es Themen, über die man sich nicht lustig machen darf? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt kein Thema, über das man sich nicht lustig machen darf, aber man muss immer gucken, wer macht sich lustig. Mhm. Es gibt unbeschreiblich gute humoristische Texte, zum Beispiel über die Shoah, über den Holocaust, geschrieben von jüdischen Menschen. Mhm. Das kann man machen, das ist eine Form der Verarbeitung. Ich würde das nicht tun, weil das ist nicht mein Stand, das zu machen. Es gibt auch tolle weibliche Comedians, die über Weiblichkeit sich lustig machen. Da würde ich mich nie im Leben das trauen, weil ich das nicht, das ist nicht mein Bereich. Ich kann mich über meine Sachen lustig machen, die ich kenne, und über Leute, die ich mit Absicht lächerlich machen will, und danach hört es auf.
Ich habe Rezensionen gelesen deiner Auftritte. Manchmal heißt es, ich dein nicht. Humor, dann liest du gar nicht?
Nee, lieber nicht.
Ist gar nicht so schlimm, was ich jetzt zitiere, aber wird gesagt, der Humor, die Art des Humors ist manchmal radikal. Hast du eine Vorstellung, was das Radikale sein könnte?
Ich glaube, früher, ich meine, ich mache das, also das, was ich gerade gesagt habe, musste ich auch lernen. Also früher habe ich eine Menge Witze gemacht, die waren absolut nicht angemessen, weil ich darüber nicht nachgedacht habe, weil es mir auch egal war, ob ich Menschen verletze. Das war radikal. Und jetzt ist es, glaube ich, mein Humor ist verbunden mit sehr viel radikaler Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen neu, dass ich da oben stehe und sage, guck mal, was ich alles falsch mache, lass uns da mal einen Abend drüber reden und uns lustig machen. Mhm. Das ist, glaube ich, für Leute neu.
Und gibt es Sachen, die du so rausgehauen hast, vielleicht auch in jüngerer Zeit, von denen du sagen würdest, da habe ich daneben gelangt?
Ja, Massen. Also kann ich ganze Abende eigentlich nie machen sollen, meiner Meinung nach, heute. Ja. Mhm. Aber es war so ein, ich weiß nicht, ich war dann 19, ich bin auf die Bühne gegangen mit 19, vom ersten Tag an war das mein Hauptberuf, ich habe nie was anderes gemacht. Und dann ging es darum, dass ich einfach, ich habe einfach nur gedacht, oh, wenn man, das, was viele berühmte amerikanische Comedians mit Mitte 50 noch machen, ist dieses, oh, ich mache mich über alles lustig, es gibt kein Tabu, es ist, ich darf sagen, was ich will. Und heute denke ich, oh, Digga, du warst 20. Also ich weiß, du wusstest das nicht, aber hättest einmal mehr nachdenken können auf jeden Fall.
Also ich habe eine Sache mitbekommen, ich glaube, die liegt jetzt so 2,5 Jahre zurück, da habe ich echt geschluckt. Mhm. Da hast du in einer Show in Dreisat.
Ja, da habe ich, seitdem habe ich Personenschutz. Da warst du nicht der Einzige, der das nicht gut fand. Ja, aber Ziel.
Wollen wir es erzählen? Was das
gerne,
war? Du hast dich empört über Menschen, die sagen, Flüchtlinge seien ein Problem, weil sie das Gesundheitssystem belasten. Wobei das keiner, glaube ich, separat sagt, sondern allgemein wird ja gesagt, wenn zu viele Flüchtlinge kommen, hat Deutschland ein Problem damit, sie zu integrieren in allen Teilen. Und da hast du die Idee dagegen gestellt, dass man Menschen über 70 doch töten könnte.
Nee, das habe ich nämlich nicht genau so gesagt. Das war der Ausschnitt, den News von Reichelt rausgebracht hat. Aber das habe ich so tatsächlich nicht gesagt.
Wie war denn da
das? Was ich gesagt habe, ist, es war kurz nach diesem Zitat von Friedrich Merz, der gesagt hat, die Geflüchteten nehmen uns die Zahnarzttermine weg. Mhm. Und was ich gesagt habe, ist, wenn das dein Kritikpunkt ist, also rein statistisch gesehen, ist das völliger Humbug. Also ist ja niemand, also ist ja nicht so, dass du jetzt heute, du kriegst jetzt keinen Termin, weil ja die nächsten 8 Monate haben wir gleich nur Geflüchtete in der Praxis. Und zu behaupten, dass das ein Riesenproblem wäre, wenn du das behauptest und du weißt, dass es faktisch falsch ist und du willst Bundeskanzler werden, ja, dann kannst du auch sagen, nee, das Beste fürs Gesundheitsamt wäre, wenn man Leute über 70 tötet. Das wäre genauso dämlich, das zu sagen, wie das andere. Aber man sagt das eine, weil man gewählt wird und das andere, weil...
Also jedenfalls das ZDF, zu dem auch Dreisat gehört, hat nicht applaudiert, sondern hat sich distanziert davon.
Sie haben sie, ja, distanziert ist zu viel, haben gesagt, das ist ja nicht unsere Meinung, das war Herr Neumanns Meinung.
Und würdest du sagen, das würde, genau so würdest du es wieder vortragen oder hast du da übertrieben?
Ich glaube,
dass das ZDF gesagt hat.
Nee, ich glaube ja, im Nachhinein war es so, dass viele Menschen, ich glaube einige ältere Menschen, die den Auftritt an sich nicht gesehen haben, waren sehr verletzt von der Aussage. Und wenn ich Menschen verletze, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Aber was passiert ist, ist, dass nur dieser Satz, Moritz Neumeier möchte Rentner über 70 töten. Oh Gott. Nur der, also das wurde dann gesendet.
Aus dem Kontext gerissen.
Aus dem Kontext gerissen. Und dann muss ich sagen, seitdem, wie gesagt, ich lebe mit Personenschutz. Ich lebe bis heute unter Personenschutz.
Seit 2,5 Jahren.
Ja, und trotzdem würde ich heute sagen, das hat wiederum die Rechten dermaßen auf, die haben sich da so drauf gestürzt, dass ich jetzt im Nachhinein denke, ja, würde ich glaube ich nochmal machen. Ja, würde ich genauso wieder sagen.
Ja, es gibt ja... Da applaudiere ich nicht.
Nein,
im Buch Schöne neue Welt ist genau das der Punkt. Hm. Es gibt eine Grenze, so lange darf man leben und danach kriegt man 14 Tage Urlaub und ist tot. Hm. Keiner regt sich drüber auf. Schöne neue Welt, empfehle ich zu lesen. Sehr gutes Buch.
Ja, also das glaube ich, müsste man jetzt nochmal erklären und vertiefen. Aber,
ja, es gibt einen Unterschied. Ich würde nie sagen, Menschen sollten sterben, um Gottes Willen. Ich sage nur, wenn man anfängt, Sachen zu sagen aus... Also wenn man anfängt, Sachen zu sagen, die nicht stimmen, dann kann ich auch Sachen sagen, die nicht stimmen. Wenn Leute, die Bundeskanzler werden wollen, Sachen sagen, um zu politisieren, Menschen aufzuregen und daraus Wut und Hass zu ernten, um dadurch Stimmen zu generieren, ja, guck mal, das kann ich auch. Hm. Und dann mache ich das.
Okay, also wir an der Stelle sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
Das sind wir.
Und jetzt machen wir einen Themenwechsel.
Ja,
weil du hast was sehr Zartes gemacht.
Ja.
Geradezu Liebevolles, sehr Warmes. Mhm. Du hast nämlich ein Kinderbuch geschrieben,
ja.
Das ich schon zum Einsatz gebracht habe, mit großer Wirkung und das dazu noch wahnsinnig schön gezeichnet ist,
ja.
Wenn du das ausrichten magst an den Kollegen, ja, der das gemacht, genau, hat. Das ist Timo Z. Edward von Stichowski heißt, genau, das Buch. Und das, der Held dieses Buches ist eine Mücke,
ja,
die sich weigert, normale Lebewesen zu stechen.
Na, Lebewesen einer gewissen Größe. Also genau, Edward, genau, ist der Meinung.
Genau, genau. Warum?
Das,
warum? Da kommen wir wieder zurück auf, ganz auf den Anfang dieser Sendung, mhm, als wir den Filmausschnitt gezeigt haben von Ihnen, wo sie da ein Mädchen sagt, und wenn man noch so viel Schlimmes erlebt hat, ich will zeigen, dass ich zu was ganz Großem fähig bin. Mhm. Und das will diese Mücke auch.
Ja.
Und wie geht das?
Ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, okay, das ist das, was von mir erwartet wird, und zu hinterfragen, möchte ich das überhaupt erfüllen? Es ist egal, ob das jetzt Stereotype für meine Männlichkeit sind oder für Weiblichkeit oder für mein Vater ist Bäcker, also muss ich Bäcker werden, ob mir das gefällt oder nicht. Wenn das gefällt, ist das super, wenn nicht, dann nicht. Oder träume ich mich vielleicht aus diesem Dorf hier raus? Oder habe ich vielleicht einen Berufswunsch, wo die alle sagen, ja, mach das doch nicht, das kann doch gar nicht klappen. Und vielleicht denkt man dann selber, lass mich doch wenigstens probieren. Und Edward als Mücke denkt sich, das, was ihr hier alle macht, das reicht mir nicht. Ich bin zu größeren Berufen. Und dieses Buch ist eigentlich eine Message zu sagen, ja, hör nicht auf die Leute, die dir sagen, oh, du schaffst das nicht, sondern ja, probier das doch wenigstens. Wir haben so viel, du hast so viel Zeit im Leben, und wenn nicht, ist es noch wichtiger. Such dir irgendwas, was du machen willst, und dann versuch das zu schaffen.
Magst du uns etwas daraus vorlesen?
Ja, ich werde sehr schnell lesen müssen, weil ich schaffe es nicht ganz, und ich habe eine genaue Zeit bekommen, wie lange ich vorlesen darf.
Von dieser Verabredung weiß ich nicht.
Nein, aber ich wurde da sehr oft dran erinnert. Es heißt Edward von Stechowski oder von einer Mücke, die sich etwas Größeres erträumte. Hinter einem Berg Gerümpel, nahe dem Rastplatz Hagen-Ost, lag ein gut versteckter Tümpel, ringsherum ein Meer aus Rost. Alte Reifen, leere Dosen, eine Pfanne, die nichts brät, und verdeckt von wilden Rosen lag ein Farbfernsehgerät. In dem Ding der Firma Lehmann, damals eine recht bekannte, lebte eine Mücke, die man Edward von Stechowski nannte. Diese eine von Millionen, die an diesem Tümpel wohnen, blieb alleine, denn sie war ungewöhnlich sonderbar. Während nämlich all die anderen stachen, wer dort stehen blieb, ließ sie Edward weiterwandern. Ungestochen. Aus Prinzip. Für die Mückenwelt unfassbar. Eigentlich schon ein Verbrechen, rief Stechowski stets, nee, lass mal. Ich werde mal was Großes stechen. Naja, glaub mir, unter all den Mücken haben viele sich empört. Manche hinter seinem Rücken, manche so, dass er sie hört. Träume sind wie Seifenblasen. Große Ziele, ist das klug? Sind der Jugend unsere Hasen etwa nicht mehr groß genug? Ach, der Edward will was wagen, weiß wohl nicht, was Demut heißt, brüllten sie. Was soll ich sagen? Kleiner Rüssel, kleiner Geist. Es gibt immer Leute, die mit fremden Sorgen leben. Gab es gestern, gibt es heute, wird es auch noch morgen geben. Lange blieb der Ausgang offen. Edward hielt stets die Balance zwischen Zweifeln, Hadern, Hoffen und dem Warten auf eine Chance. Und sie kam im Ford Fiesta auf dem Weg nach Neustadt West. Wärter Karl und seine Schwester, Rückkehr vom Familienfest. Beide brauchten eine Pause, sie hat Hunger, er hat Durst. Letzter Einkauf vor zu Hause, er ein Wasser, sie eine Wurst. Edward aber sieht mit Staunen auf der Seitentür am Ford, aufgemalt mit großen braunen Worten, Werbung für den Ort, wo man alle Tiere findet, sich die ganze Welt verbindet. Vielfalt wie sonst nirgendwo, einzigartig, Neustadt Zoo. Binnen weniger Sekunden hat er einen Plan gefasst, muss nur kurz den Ford umrunden, merkt, dass er durchs Fenster passt, und so schlüpft durch diese Lücke eine aufgeregte Mücke, landet mit Gefühl und Ruhe hinter einer Kühlboxtruhe, harrt der Dinge und kommt dann kurz nach drei in Neustadt an. Mehr Zeit habe ich leider nicht. Wenn man das also wissen möchte, sich aufgeben.
Was sagt der Schauspieler Walter Sittler? Wie war das vorgetragen?
Beneidenswert. Das Buch muss ich haben.
Ja, ich habe nur ein einziges Exemplar. Also,
ich hatte auch nur Manuskriptseiten.
Aber ich bin ganz ehrlich, also ihr seid das beste Paar, das ich kenne. Bitte, nehmt es. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Aber jetzt hast du keins mehr.
Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, da wird mehr als eins von gedruckt. Also ich glaube.
Wir verraten nicht, wie es ausgeht.
Nein, muss man nein, kaufen. Nein, nein.
Dann. Ja. Ja. Muss man dann genau. Wer vorlesen. Oder was dann das Opfer ist am Schluss. Ja. Ich kann so viel verraten. Es tut nicht sehr weh. Am Schluss. Also Moritz, danke für das Gespräch. Danke fürs Vorlesen. Und danke für die Ehrlichkeit bei den Antworten. Die hat mir sehr imponiert.